بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. Im Namen Gottes, des Barmherzigen, Erbarmers, das Lob und der Ruhm und die Ehre gehören Gott, dem Herrn der Welten. Und sein Segen und sein Frieden mögen ruhen auf seinem Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und auf seinen Gefährten und seiner Familie allesamt. Amen. Wir führen unsere Serie fort über die Ehe und die Keuschheit. Bereits in der letzten Predigt haben wir über die Grundlagen der Wichtigkeit der Ehe gesprochen, warum die Ehe so wichtig ist, und haben erwähnt, dass es dort um die Natur des Menschen geht, der persönliche Frieden, das ist der Usus der Gesandten, es ist ein Schutz vor der Unzucht, es ist ein Schutz des Rufs, man lernt Verantwortung und es dient der von Gott beabsichtigten oder als Ziel gesetzten Einheit der Menschheit. Und das sind mit Sicherheit nicht die einzigen Begründungen für die Wichtigkeit der Ehe. Man kann noch dazu zählen, eine Sache dazu zählen, die aus einem Wort des Propheten, Gottes Frieden und Segen mögen auf ihm ruhen, hervorscheint, nämlich da, wo er sagte: Heiratet die Liebevolle und Gebärende, denn ich werde am Tage der Auferstehung mit euch, mit der Anzahl meiner Nation, mit den anderen Nationen wetteifern. Also die Ehe ist auch dazu da, eine Familie zu gründen und Kinder zu zeugen, sodass diese Nation des Gesandten Gottes an Stärke und Anzahl hinzugewinnt. Natürlich sind die Grenzen dort gesetzt, wo die Anzahl der Kinder diejenige überschreitet, die man zu erziehen vermag. Eine weitere Begründung, die den Wert der Ehe begründet, ist wiederum, dass man durch die Ehe sein Menschsein bestätigt und sein Menschsein praktiziert. Als Mensch gehört man ja weder zu den Engeln noch zu den Tieren. Man ist zwar kein Engel, aber auch kein Tier, und man darf sich nicht auf die Ebene eines Tieres herabsinken lassen. Ein Tier zeichnet sich ja dadurch aus, dass es praktisch ausschließlich dasjenige tut, was sein Instinkt, was seine Instinkte und Triebe ihm vorgeben. Und es sei denn, es ist gezähmt worden oder besonders erzogen worden mit gewissen Mitteln. Normalerweise ist ein Tier sehr gering in der Lage, seine Triebe zu kontrollieren. Fasten zum Beispiel gibt es bei Tieren nicht in dem Sinne, dass es sich rational entscheidet, sich des Essens und des Trinkens zu enthalten. Wenn ein Tier hungrig ist und es sieht Essen und Trinken, dann stürzt es sich darauf. Wenn die Paarungszeit gekommen ist oder der Paarungstrieb stark ist und dann kommt die potenzielle Partnerin des Tieres, dann stürzt es sich darauf oder kümmert es sich darum, sich mit ihm zu paaren. Es gibt zwar bei Hunden die Beobachtung, dass sie mal aus Trauer nicht essen und nicht trinken, aber das ist wiederum etwas mehr oder weniger Instinktives, nicht etwas, wozu sie sich rational und bewusst entschieden haben. Während der Mensch jedoch die Möglichkeit bekommen hat, dies willentlich und von seinem Verstand her zu tun, sich von seinen Trieben zu enthalten, zumindest eine Zeit lang. Er ist ja auch kein Engel, der überhaupt keine Triebe in diesem Sinne hat, aber er ist auch kein Tier, das unfähig ist, seine Triebe zu kontrollieren. Und die Ehe gibt eine Möglichkeit und ist für uns die einzige Möglichkeit, auf dieser Ebene uns davor zu bewahren, auf die Stufe von Tieren herabzusinken, nämlich indem die Ehe die Möglichkeit ist, unsere Triebe zu kanalisieren, sie nicht wild auszuüben, ohne Grenzen, einfach nach Laune und nach dem, was der Instinkt vorgibt, sondern ihnen eine Richtung zu geben und sozusagen, dass sie kanalisiert werden. Die Ehe ist also ein wichtiges Instrument dafür, Mensch zu bleiben und seine Aufgabe, Mensch zu sein, zu erfüllen. Somit, wenn die Ehe aus diesem Grunde diesen großen Wert hat, ist es auch klar, dass wenn man diese Möglichkeit der Ehe nicht hat, dass man keusch zu sein hat, enthaltsam, bis diese Möglichkeit da ist. Und das harmoniert mit dem Wort Gottes: وَلِيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Und diejenigen, die keine Möglichkeit zur Ehe finden, sollen sich keusch halten, bis Gott sie aus seiner Gunstfülle bereichert. Bis Gott sie aus seiner Gunstfülle unbedürftig macht. Bis er ihnen Genüge gibt. Keuschheit kann man interpretieren als Enthaltsamkeit, aber auch derjenige, der verheiratet ist und ein ganz normales Intimleben mit seiner Ehepartnerin hat, und auch diejenige Frau, die verheiratet ist und ein ganz normales Intimleben mit ihrem Ehepartner hat, diese kann man auch keusch nennen, solange sie nicht außerhalb der legitimen Beziehung ihre Triebe zu stillen suchen. Das sind auch keusche Menschen. Und Keuschheit ist also ein ganz wichtiger Wert und ein wichtiger Charakterzug. Und um keusch zu sein, um sich dazu zu motivieren, keusch zu sein, dazu braucht der Glaubende eigentlich nur zu denken an strahlende Beispiele in dem Sendschreiben Gottes, der das leuchtende Beispiel Josefs, Friede sei auf ihm, des Propheten Josef, erwähnt, als die damalige Besitzerin von ihm, beziehungsweise die Frau seines Besitzers, der ihn als Leibeigenen hatte, gekauft hatte, die Türen und wohl auch Fenster zumachte und dann zu ihm sagte: Komm zu mir. Und er sagte: Ma'adallah, Gott bewahre, innahu Rabbi, er ist mein Herr. Er hat mein Heim, mir ein gutes Heim und eine gute Heimstätte gegeben. Innahu la yuflihu adh-dhalimun. Diejenigen, die ungerecht sind, werden keinen Erfolg haben. Und sich enthielt und vor ihr weglief. Das ist ein strahlendes Beispiel. Und man sieht auch, was für einen Erfolg er dann auch in dem Leben hier schon im Diesseits hatte. Als Teilbelohnung für seine Keuschheit und seine Geduld. Auch obwohl er zunächst einmal ins Gefängnis geworfen wurde und so weiter. Also ein leuchtendes, heldenhaftes Beispiel, das den Glaubenden zu Genüge motiviert, keusch zu sein. Und so auch ein weiteres strahlendes Beispiel im Koran, das Beispiel von Maria, der Mutter Jesu, Friede möge auf ihnen beiden ruhen, die sich von der Welt sozusagen abkapselte und da als Gott zu ihr einen Engel schickte in der Form eines vollkommenen Mannes. Das Erste, was sie zu ihm anscheinend sagte, war: A'udhu bil-Rahmani minka in kunta taqiyya. Ich suche meine Zuflucht vor dir beim Erbarmer, so du gottesfürchtig bist. Mit anderen Worten, bleib mir fern, wenn du gottesfürchtig bist. Obwohl seine Gestalt die Gestalt eines vollkommenen und gut aussehenden Mannes war. Diese Frau, die ihre Scham hütete und als Jungfrau einen der größten Gesandten Gottes, Friede und Segen mögen auf ihnen allen ruhen, gebar, nämlich Jesus, der Messias. Jesus, den Messias, gebar sie, Friede und Segen mögen auf ihm ruhen. Es gibt einen Ausspruch des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er sagt, es gibt sieben Gruppen, sieben, denen Gott an dem Tage, an dem es keinen Schatten gibt, außer seinem Schatten, Schatten spenden wird. Es ist der gerechte Führer. Es ist der Jugendliche, der in Gottesdienst an seinen Herrn herangewachsen ist. Es ist ein Mann, dessen Herz an den Moscheen hing. Es sind zwei Männer, die, oder zwei Personen allgemein, er sagt hier Männer, es sind wohl Personen allgemein gemeint, zwei Personen, die um Gottes Willen einander liebten und für ihn sich versammelten und für ihn sich wieder trennten. Oder seinetwegen sich versammelten und seinetwegen sich wieder trennten. Und jetzt kommt das fünfte Beispiel, oder die fünfte Gruppe. Ein Mann, nachdem eine Frau von hoher Position und Schönheit verlangte, der dann aber sagte, ich fürchte Gott. Und die weiteren Beispiele sind zwei, nämlich ein Mann, der spendete, so sehr versteckt spendete, dass noch nicht einmal seine linke Hand wusste, was seine rechte Hand ausgegeben hatte. Und zu guter Letzt ein Mann, der in der Einsamkeit an Gott dachte, worauf seine Augen vor Tränen überströmten. Wir dürfen, wir sind alle Menschen, wir sind alle somit Wesen, die Versuchungen ausgesetzt sind. Und als solche müssen wir immer daran denken, welche Schwere der Sünde, der Unzucht zu eigen ist. Die Unzucht, das ist das Wort, womit Zina, das arabische Zina, übersetzt wird. Mit anderen Worten, illegitimer Geschlechtsverkehr. Das ist das, was man Unzucht zu nennen hat. Es ist so schwerwiegend, dass Gott erhaben ist, er die Anordnung in seinem Sendschreiben gab, nähert euch nicht der Unzucht, denn sie ist eine abscheuliche Obszönität und ein schlimmer Weg. Nähert euch nicht, also noch nicht einmal, er sagte nicht einmal, tut es nicht, sondern nähert euch nicht. Ihr sollt euch der Unzucht nicht nähern. Und was es bedeutet, sich der Unzucht zu nähern, dürfte hoffentlich klar sein, nämlich, dass man auch nichts Ähnliches wie Unzucht macht, aber auch sich nicht in eine solche große Gefahr begibt, in die Unzucht zu geraten, dass sie nicht mehr fern ist. Mit anderen Worten zum Beispiel, das ist der Gesandte Gottes, im Prinzip kann man ein Wort von ihm als Interpretation, als Deutung, als Erläuterung dieses Verses ansehen, nämlich da, wo er sagt, لا يخلون رجل بامرأة, es soll ja kein Mann sich in abgeschlossener Zweisamkeit mit einer Frau befinden. Gemeint ist natürlich eine Frau, die nicht seine Schwester, Blutsschwester und nicht seine Mutter und nicht seine eigene Ehefrau ist, etc. Mit einer fremden Frau. Es soll ja kein Mann sich mit einer fremden Frau in abgeschlossener Zweisamkeit befinden. Die Schwere der Unzucht ist auch daran erkennbar, welche Strafen Gott hier schon in dieser Welt dafür angesetzt hat. Die 100 Peitschenhiebe, falls die vier Zeugen in rechter Weise ausgesagt haben, die vier Augenzeugen, 100 Peitschenhiebe für denjenigen und auch diejenige, die Unzucht begangen hat. Wenn der Unzüchtige oder die Unzüchtige zu dem Zeitpunkt verheiratet waren oder überhaupt schon einmal verheiratet waren, also keine Jungfrauen mehr sozusagen und auch keine Junggesellen, dann ist für sie nach der Meinung der überwiegenden Mehrheit der Gelehrten vorgesehen, dass sie zu Tode gesteinigt werden. Natürlich nur, wenn diese vier Augenzeugen in rechter Weise ausgesagt haben. Es ist natürlich sehr selten, dass Augenzeugen, vier Leute, genau gesehen haben, dass jemand so eine Tat begangen hat. Daran mag man sehen, dass es nicht unbedingt darum geht, irgendwelche Menschen zu quälen hier in dieser Welt oder sie zu töten, sondern es geht darum, auszudrücken, welche Schwere der Unzucht zu eigen ist. Der Gesandte Gottes, Frieden und Segen mögen auf ihm ruhen, sagte, dass wenn man etwas begangen hat, was solche weltlichen Strafen verdient hat, und er dann auch dieser weltlichen Strafe dann auch ausgesetzt wird, also in einem islamischen System natürlich, und dann auch dieser Strafe unterzogen wird und sie dann erleidet, dann ist diese Strafe für ihn eine Tilgung seiner Sünde. Es ist für ihn eine Tilgung und Reinigung von seiner Sünde und er ist davon erst einmal befreit. Wenn aber er das getan hat und keiner solchen Strafe sich unterzogen hat in dieser Welt, dann wird seine Sache Gott anheimgegeben. Im Jenseits könnte Gott ihn bestrafen und peinigen dafür, wenn er will. Er kann ihn aber auch verzeihen. Mit anderen Worten, wenn jemand hier in dieser Welt Unzucht begangen hat und wir haben hier kein islamisches System, wir kennen auch kein islamisches System, das dazu berechtigt ist, solche Dinge durchzuführen, was auch erreichbar ist für diesen Zweck. Wenn jetzt jemand hier in dieser Welt so eine schwere Sünde begangen hat und sie gehört ja zu den Großaufsässigkeiten, die Aufsässigkeiten werden eingeteilt in kleine, mittlere und große und noch größere, und das gehört zu den Großaufsässigkeiten, wenn jemand so etwas begangen hat, dann ist das Problem hier, dass er sich einer solchen Strafe hier nicht unterziehen kann. Er kann auch nicht jemanden anweisen, sich auspeitschen zu lassen, zum Beispiel in seinen vier Wänden. Das würde Verderben auf Erden stiften und er würde diese Person, von der er das will, würde er einer großen Gefahr aussetzen, Strafverfolgung etc. Deswegen gibt es diese Möglichkeit, sich zu reinigen von dieser Sünde, hier, wo wir leben, nicht und unsere Zeit nicht. Was soll man dann machen? Ich sehe da nur eine Möglichkeit, die vollständige, aufrichtige Bekehrung. Wie Gott schon erwähnt hat, derjenige, der sich aufrichtig bekehrt und sein Leben ändert, Gott nimmt von ihm diese Taube, diese Bekehrung an, diese reuevolle Bekehrung nimmt er an. Und es ist unabdingbar, dass diese Bekehrung verbunden ist mit der festen Entschließung, das sakrosankte Haus Gottes in Mekka, die Kaaba, zu besuchen auf einer Pilgerfahrt, auf einer Hajj-Pilgerfahrt. Denn der Gesandte Gottes war es ihm sagte, dass wer eine korrekt durchgeführte Pilgerfahrt unternommen hat, dass er von dieser Pilgerfahrt zurückkommt, wie an dem Tage, an dem seine Mutter ihn geboren hat, also von Sünden völlig befreit. Möge Gott uns zu denjenigen gehören lassen, die ihr Menschsein im positiven Sinne voll erfüllen und uns zu denjenigen gehören lassen, deren er sich im Diesseits und im Jenseits erbarmt. Sein Segen und sein Frieden werden ruhen auf seinem Gesandten Muhammad und auf seinen Gefährten und seiner Familie. Amen.